Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Grüß dich, Daniel.
Hallo, Patrick.
Wir reden heute über Batteriepolitik. Wir senden erstmals hier aus dem Helmholtz-Institut in Ulm und wir haben ganz tolle Gäste dabei. Die EU, die möchte ja, dass wir Batterien nachhaltig und unabhängig produzieren und möchte dazu Vorgaben gegenüber der Batterieindustrie machen und eine Kreislaufwirtschaft etablieren. Dazu hat die Kommission schon einen Vorschlag gemacht und das Europäische Parlament hat auch schon einen Gesetzentwurf dazu verabschiedet. Das ist der Tatsache geschuldet, dass man erkannt hat, dass Batterien tatsächlich eine Schlüsseltechnologie darstellen. Und darüber reden wir heute, über die Zukunft von Batterieproduktion und Nachhaltigkeit in Europa und welche Vision tatsächlich hinter dieser Gesetzesvorlage stehen. Daniel, stell doch mal unsere Gäste vor.
Ja, wir begrüßen heute im Studio Malte Gallet. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute hier in Ulm beim Helmholtz-Institut sind und in diesem Podcast.
Vielen lieben Dank. Es ist mir eine große Ehre.
Ja, ich stelle Sie mal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Sie sitzen für Bündnis 90 Die Grünen im Europaparlament und sind Schattenberichterstatter für die neue Batterieverordnung für das Europaparlament. Außerdem heute mal wieder dabei, für alle, die ihn noch nicht kennen, Professor Maximilian Fichtner. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo, auch von mir.
Ja, Sie sind Professor hier an der Uni Ulm. Außerdem sind Sie Direktor des Helmholtz-Instituts, wo wir jetzt gerade hier sitzen. Und Sie sind noch Sprecher der Forschungsplattform Celeste und des Exzellenzclusters Polis. Also herzlich willkommen. Bevor wir jetzt gleich richtig einsteigen, noch eine ganz kurze Ansage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass Sie für uns gestimmt haben beim Deutschen Podcastpreis. Es hat leider nicht ganz gereicht, aber trotzdem nochmal vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Das hat uns sehr, sehr gefreut, dass Sie Ihre Stimme für uns abgegeben haben. So, jetzt legen wir gleich mal los. Herr Gallet, erste Frage geht an Sie. Wir haben ja gerade schon von Patrick gehört im Intro. Es geht natürlich, das große Stichwort für diese Verordnung ist Nachhaltigkeit. Was verstehen denn Sie als Politiker unter nachhaltigen Batterien?
Also zunächst mal, das Wort Nachhaltigkeit kommt ja eigentlich aus der Forstwirtschaft, noch von 1700 irgendwas, von, ich glaube, Karl von Karlowitz hieß der Typ da irgendwo bei Dresden, der das erfunden hat. Das heißt letztendlich, man soll so handeln, dass dieses Handeln auch noch in der Zukunft möglich ist. Das heißt, nachhaltige Batterien, da geht es natürlich in erster Linie irgendwie darum, dass Batterien, wir brauchen sie, das wurde gerade schon gesagt, es ist eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende, um unseren Planeten klimaneutral zu gestalten. Das heißt, nachhaltige Batterien, die müssen natürlich erstmal dafür sorgen, dass sie nicht selbst den Treibhausgasausstoß ankurbeln. Nachhaltige Batterien müssen ökologische Mindeststandards erfüllen. Nachhaltige Batterien müssen recycelbar sein. Nachhaltige Batterien dürfen keine Menschenrechtsverletzungen im Abbau der Rohstoffe hervorrufen. Und meiner Meinung nach sollten nachhaltige Batterien auch so transparent wie möglich sein. Das heißt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auch genau nachvollziehen können, erstens, was ist in den Batterien, wo kommen die Rohstoffe her, wie gehe ich damit um und wie kann ich einfach dafür sorgen, dass diese Batterie keinen negativen Umwelteinfluss hat.
Das klingt jetzt ein bisschen anders als Politiker, was vielleicht ein Materialwissenschaftler dazu sagen würde. Herr Professor Fichtner, was ist denn Nachhaltigkeit aus Sicht eines Batteriewissenschaftlers, eines Materialforschers?
Also natürlich haben wir diese ganzen Aspekte, die Herr Gallet eben erwähnt hat, auch irgendwo im Hinterkopf. Aber uns stehen eigentlich vor allem die Materialien im Vordergrund. Das ist unsere Aufgabe. Da sind die Knöpfe, an denen wir was drehen können. Das heißt im Klartext, dass man die so, also in erster Näherung, dass man die sogenannten kritischen Rohstoffe verringert oder ganz beseitigt in den Batterien, dass es mit Macht im Gange bereits eigentlich relativ unbemerkt von der Öffentlichkeit seit den 90er Jahren, weil man da schon begonnen hat, zum Beispiel das Kobalt so langsam aus der Batterie zu verdrängen. Heutzutage sind im Pluspol von Autobatterien zumindest nur noch wenige Prozent drin. In Handy- und Notebook-Akkus, da sieht es noch anders aus zum Teil. Da ist zum Teil noch 100% Kobaltoxid drin. Das liegt einfach daran, weil Kobalt alles besser macht und den Bau sehr kompakter Batterien. Batterien erlaubt. Aber im Autobatteriebereich sind wir dann ein bisschen entspannter mittlerweile. Und das nächste, was auf der Liste ist, ist dann sowas wie zum Beispiel Lithium. Ja. Und es gibt sehr große Anstrengungen derzeit, an denen wir auch beteiligt sind, um Lithium zumindest teilweise durch Natrium-Ionen-Batterien zu ersetzen. Natrium kennen wir alle aus dem Kochsalz, ja, oder Meersalz. Das ist praktisch in unbegrenzter Menge vorhanden, es ist auch nicht giftig. Insofern wäre das von der Materialseite her eine nachhaltige Alternative. Man kann auch über andere Metalle noch nachdenken, dass man die ersetzen möchte, wie zum Beispiel Nickel. Das ist aber alles im Gang im Augenblick und ich bin da optimistisch, dass wir einen großen Fortschritt noch erreichen werden.
Ja, vielen Dank für dieses Eingangsstatement. Herr Gallet, im Einleitungstext des Verordnungsvorschlages von der EU-Kommission heißt es, ich zitiere, zur Beschleunigung des Übergangs zu einer CO2-armen Wirtschaft muss nach Schätzungen des Weltwirtschaftsforums die weltweite Batterieherstellung um das 19-fache gesteigert werden. Das ist natürlich eine gigantische Menge an Rohstoffen, die dann dafür benötigt wird. Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass wir in den nächsten Jahren das noch nicht CO2-arm transportieren können, stellt sich mir da die Frage, ist das nicht ein Widerspruch zu diesem Nachhaltigkeitsgedanken, den man ja eigentlich pflegen will jetzt?
Also Sie meinen quasi, dass die Ressourcen zu meinen, dass das ja quasi auch schon CO2 ausstößt letztendlich?
Also einerseits natürlich Ressourcenabbau. Wenn wir jetzt so viel mehr Ressourcen nochmal abbauen müssen, ist das immer ein Eingriff in die Umwelt, aber gleichzeitig natürlich auch, wie das Ganze dann zum Beispiel in die EU gebracht wird. Das ist im Moment noch nicht CO2-arm möglich und da stellt sich mir die Frage, wie steht das in Zusammenhang? Also das ist ja schon irgendwie ein Widerspruch.
Also ich sehe da tatsächlich eigentlich keinen Widerspruch. Also klar, natürlich, das Wirtschaftssystem, in dem wir momentan unterwegs sind, das basiert leider halt immer noch zu einem sehr großen Teil auf der Extraktion von irgendwelchen Rohstoffen, die dann verbrannt werden. Ne? Und um hinzukommen zu einer, ja, im besten Fall quasi größtenteils durch Batterien gespeiste Technologie, muss man natürlich erstmal noch auf das alte System setzen. Ne? Wenn wir jetzt aber genau auf die Batterienverordnung blicken, finde ich, haben wir da was ganz Kluges eingefädelt, nämlich indem wir den CO2-Fußabdruck quasi mit als Kategorie aufnehmen. Das heißt, wir sagen quasi zur Kommission, entwickelt doch mal ein System, bei dem wir quasi messen können, wie viel CO2 pro Kilowattstunde in dieser Batterienproduktion entstanden ist. Ne? Und damit setzen wir natürlich auch Anreize an die Industrie, um wirklich klimaneutral Batterien zu produzieren. Und das fängt natürlich schon beim Mining an. Ich war jetzt gerade erst vor ein paar Wochen war ich in Finnland. Ich habe mir da eine Nickelmine angeschaut und was die da machen, also ja, das ist immer ein zweischneidiges Schwert, aber ne, die schmelzen quasi das Gestein nicht ein, um an Nickel zu kommen, sondern die kompostieren das quasi. Ne? Das heißt, die arbeiten über den pH-Wert. Ehrlich gesprochen heißt es einfach, die kippen da Säure rein. Ne? Führt aber natürlich dazu, dass man eben einen viel geringeren CO2-Ausstoß bei der Ressourcengewinnung hat. Ne? Und genau solche Technologien, ne, die dann letztendlich einfach klimaneutraler sind, werden durch die Batterienverordnung bevorzugt.
Herr Fichtner, Sie wollten da noch was dazu sagen.
Ja, also ich glaube, es ist nicht möglich im Augenblick, 1 Milliarde Kraftfahrzeuge auf die Straße zu bringen, ohne Ressourcen zu verbrauchen. Ja, das müssen wir uns einfach gewahr sein. Die Alternative wäre, wir gehen alle zu Fuß und selbst da brauchen wir Schuhsohlen. Ich glaube, was man hier insbesondere im Kopf haben muss, ist, ich sag mal, die Situation vorher und die Situation nachher. Die Situation, wie sie im Augenblick ist, wo wir täglich einen Güterzug an Öl verbrennen, der praktisch von der Südspitze Siziliens bis ans Nordkap reicht, unwiederbringlich verloren, sage ich mal. Gleichzeitig werden 47 Milliarden Liter Wasser pro Tag auf ewig verseucht durch den durch die Ölgewinnung. Die Teersandabbaugebiete, das sind sehr dystopische Bilder, die man da sieht. Und natürlich ist auch der Abbau von Rohstoffen für die Lithium-Ionen-Batterie oder in Zukunft Natrium-Ionen-Batterie mit den typischen Abbaubegleiterscheinungen versehen. Aber wir haben zum ersten Mal überhaupt die Chance, das Ganze in der Kreislaufwirtschaft zu überführen, im Sinne des sogenannten Upcycling. Ja. Und das ist neu. Und im Augenblick zerstören wir und verbraten alles und dann ist es weg. Und wir müssen immer wieder von Neuem anfangen, um das Ding am Laufen zu erhalten. In Zukunft ist das Ziel, dass wir das Ganze eigentlich im Kreislauf führen. Und um da hinzukommen, müssen wir aber leider erstmal an die Rohstoffe ran. Das ist, glaube ich, klar.
Herr Galle, nehmen Sie uns doch mal ganz kurz mit. Was kann denn diese Batterieverordnung leisten? Und vielleicht dementsprechend, was kann sie eben nicht leisten? Also was steht drin?
Zunächst einmal, die Batterienverordnung ist ja quasi eine Überarbeitung der alten Batteriendirektive. Ja, wenn man da jetzt vielleicht mal kurz in den Gesetz oder in die Gesetzgebung in der EU schaut, es gibt so diese zwei Arten, zum einen die Verordnung und zum anderen die Direktive. Die Direktive, das gibt quasi den Mitgliedsländern die Möglichkeit, irgendwie das noch ein eigenes Gesetz draus zu formen. Die Verordnung, die gilt quasi, die muss einfach von den Mitgliedsländern übernommen werden. Das heißt, die ist einfach schon mal viel stärker. So, ne? In der alten Batteriendirektive von 2006, da kam zum Beispiel das her, ne, dass man die Batterien jetzt nicht mehr in den Hausmüll wirft, sondern dass man die eben beim Supermarkt irgendwie kostenlos abgeben kann und sowas. Ne? Weil man da schon erkannt hat, okay, gut, das ist irgendwie doof, diese Rohstoffe einfach so zu vernichten. So, wir wollen die rückgewinnen. Das heißt, der Scope von dieser Batteriendirektive, der war sehr klein. Was die Batterienverordnung jetzt macht, ist tatsächlich, ich würde schon fast sagen, revolutionär, weil es wirklich die gesamte Wertschöpfungskette der Batterie abdeckt. Ne? Das heißt eben vom Mining, ne? Über den CO2-Ausstoß, über das Design, über die Reparierbarkeit, bis hin zum Recycling wird alles abgedeckt. Ne? Das heißt, das Ziel dieser Verordnung ist es eben wirklich, wie wir zu Anfang schon gesagt haben, dafür zu sorgen, dass vor allem, ich glaube, all das, was wir in der Vergangenheit so an Vorurteilen gegen Batterien ganz viel gehört haben, ne, dass das aus dem Weg geräumt wird, ne, von zum Beispiel irgendwie, Batterieautos, ne, oder Elektroautos, ne, die sind überhaupt gar nicht ökologischer als Verbrenner, ne, weil von wegen, das, ne, da ist so ein großer Wasserverbrauch und das Kobalt, das kommt ja auch aus den Minen und wird von Kindern gemeint und so, ne, dass wir genau diese Probleme, die da adressiert werden und teilweise ja auch zu Recht, ne, dass wir die eben ausräumen. So, das heißt, das versucht die Batterienverordnung, ne? Auch Richtung Transparenz, wie ich gerade schon meinte, ne? Dass wir den Batteriepass einführen, ne? Dass die Batterien wirklich auch zuordnenbar sind. Was die Batterienverordnung aber natürlich nicht kann, das ist jetzt irgendwie Forschungsrichtung vorzugeben oder zu sagen, wie Batterien in 10 Jahren aussehen sollen, ne? Sondern man blickt quasi auf die Industrie jetzt gerade im Moment, hört sich an, was es da für Probleme gibt und versucht, diese aus dem Weg zu räumen.
Okay, das ist ja ganz spannend, da würde ich gerne mal einhaken. Vielleicht können Sie noch mal was zu dem Hintergrund sagen, wer da tatsächlich mitgemischt hat bei dieser Verordnung und welche Interessensgruppen involviert waren. Sie haben jetzt gerade die Industrie erwähnt. War die da maßgeblich? Ist tatsächlich die Industrie an die EU-Kommission angetreten oder wie läuft sowas? Können Sie da kurz mal uns irgendwie auch ein bisschen abholen?
Also die Batterienverordnung steht ja unter dem großen Schirm des European Green Deal, ne? Also bei der Europawahl 2019, als dann quasi das Programm der Kommission vorgestellt hat, also Ursula von der Leyen, unsere Kommissionspräsidentin, quasi so das Hauptthema ihrer Legislatur präsentiert hat, ne? Da hat sie sich ja eben den Umbau unseres Kontinents hin zum klimaneutralen Kontinent quasi groß auf die Fahnen geschrieben, hat das Ganze den European Green Deal genannt. Und ein Teil dieses European Green Deals ist eben das große Thema Kreislaufwirtschaft. Also es gibt verschiedene Circular Economy Packages. Ne? Da geht es zum Beispiel auch darum, dass wir dass wir Baustoffe kreislauffähig machen, dass wir Elektronik kreislauffähig machen, ne? Dass wir generell, das kennt ihr bestimmt noch, auch alle die Eco-Design Directive, ne? für White Electronics und so, ne? Dass das alles kreislauffähig wird. Und unter diesem Schirm steht eben auch die Batterienverordnung. Und mitgemischt, das ist tatsächlich, das, also so nehme ich das zumindest gerade wahr, bei dieser Verordnung haben tatsächlich so gut wie alle. Ne? Also ich habe mich bisher jetzt schon, also da haben zum Beispiel, ich habe mich mit VertreterInnen aus für indigene Gemeinschaften habe ich mich getroffen, ne? die da auch ihre Positionen mit dazu hergegeben haben. Ne? Gerade Amnesty International hat da ein sehr forderndes Positionspapier zu der Batterienverordnung, was eben gerade den Kobaltabbau und so betrifft, gegeben. Ne? Aber genauso auch große Batterienfirmen wie irgendwie Northvolt aus Schweden oder auch die Elektroautohersteller Unternehmen, ne, die haben da alle schon ihren Senf mit dazugegeben in dem Beratungsprozess. Und ja, meiner Meinung nach ist es wirklich aus der gesamten Gesellschaft beeinflusst worden.
Mhm. Dann springen wir doch mal in diese Probleme, die Batterie-Materialforschung im Moment noch sieht, hinein. Herr Fichtner, erzählen Sie doch mal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, welche Probleme gibt es denn eigentlich noch im Moment bei der Gewinnung von Lithium, Kobalt und Nickel, vielleicht auch noch weiterer Rohstoffe, die in der Batterie drin sind? Welche Probleme sind alt und welche sind tatsächlich akut wie nie zuvor?
Naja, was auf alle Fälle akut ist wie nie zuvor, ist die globale Situation, also die Ressourcenpolitik, die ja jetzt gerade in der Ukraine, am Rande der Ukraine-Krise zu bemerken ist, führt dazu, dass jetzt im Augenblick kobaltreiche Materialien billiger sind als nickelreiche Materialien, weil Nickel von Norilsk kommt, irgendwo in Sibirien abgebaut wird. Und unter schrecklichen Bedingungen, by the way, und dann in die Welt transportiert wird. Und das die Route ist im Augenblick meines Wissens unterbrochen. Das heißt, das Nickel muss aus anderen Gegenden kommen, wie zum Beispiel Indonesien und so weiter. Aber das ist alles natürlich auf einem niedrigeren Level, als so wie es bisher war. Aber wir werden uns umgewöhnen müssen. Wir müssen diese Ströme vermeiden. Und ich bin jetzt als Materialforscher, bin ich optimistisch, dass es dafür auch Lösungen geben kann. Es gibt auch nickelarme oder nickelfreie Materialien, die man ganz gut einsetzen kann. Die haben dann nicht diese Leistungsfähigkeit, wie wir es vielleicht gewohnt sind. Aber sie können sehr, sehr gut arbeiten. Was Kobalt angeht zum Beispiel, da ist ja das große Stichwort Kinderarbeit. Ich sag mal, also plakativ würde ich gerne Folgendes sagen. Also Kinderarbeit, Batterien mit Kinderarbeit im Kobalt finden Sie heute vor allem in irgendwelchen chinesischen Billigprodukten. Die finden Sie nicht im Auto. Die Autohersteller sind alle an das Lieferkettengesetz gebunden. Das Kobalt, was hier kritisiert wird, das sind ja keine offiziellen Minen, sondern das sind, ich sag mal, Familienbetriebe, die halt irgendwo ein Loch buddeln und da ihre Kinder reinschicken, weil sie kleiner sind und die dann die Erzknollen rausklauben. Damit zum Unterhalt der Familie beitragen. Das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es ist nicht erlaubt, laut Lieferkettengesetz, dass hier solche Art Kobalt verwendet wird. Das nächste ist, Kobalt ist eigentlich am Verschwinden aus Autobatterien, schon mal erwähnt. Also das ist so, dass zum Beispiel jetzt Tesla in Zukunft 75% der Flotte mit Eisenphosphat anstatt kobalthaltigen Oxiden ausstatten möchte. Da ist dann 0% Kobalt drin. Das heißt, von der Materialseite gibt es durchaus Perspektiven. Bei Lithium sehe ich jetzt die ersten Reports, die in die Richtung gehen, dass deutlich weniger Wasser verbraucht wird. Das ist das eine, sodass also da die Belastung nicht mehr so groß ist. Wobei man halt sagen muss, die Hauptverursacher des Wassermangels in der Atacama-Region sind die Kupferminen. Die verbrauchen 8-mal mehr Wasser. Und die sind jetzt auch verdonnert worden, für Abhilfe zu sorgen. Und man hat vor 2 Jahren die größte Meerwasserentsalzungsanlage Südamerikas in Betrieb genommen. Die schickt pro Minute 300 Kubikmeter Frischwasser oben in die Aquifere am See, um die zu entlasten. Also die Situation dort verbessert sich auch deutlich im Augenblick.
Ich würde gerne nochmal auf die Herkunft der Rohstoffe, der einzelnen Rohstoffe eingehen, weil das tatsächlich auch eine wichtige Rolle wahrscheinlich auch in der Zukunft spielt. Sie haben jetzt gerade schon Lithium erwähnt aus der Atacama-Wüste. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, bei Lithium hat das mittlerweile verschoben, das ist nicht mehr die Hauptkonzentration oder Herkunft.
Ja, also im Augenblick kommt der größte Teil tatsächlich aus dem Bergbau, aus Australien. Da gibt es ein Mineral namens Spodumen. Es werden auch immer wieder neue Lagerstätten entdeckt in Kanada. Jetzt ist in der Diskussion in Deutschland Tiefenwasser im Rheingraben zu nutzen. Das möchte man zusammen mit Geothermie praktisch auf den Weg bringen, sodass man einerseits die Tatsache, dass das Wasser heiß ist, ausnutzt zur Energieversorgung und dass man mit einem Teil dieser Energie dann auch die Salze gewinnt, die in dem Wasser enthalten sind. Und da ist halt auch Lithium drin und das sind keine geringen Mengen. Und so läuft es in vielen anderen Orten in der Welt derzeit. Es gibt immer wieder neue Lithiumvorkommen. Am Ende des Tages ist die Frage, wie gut lässt sich das dort gewinnen und was bedeutet das für den Lithiumpreis oder ist es überhaupt konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt?
Wie ist das bei anderen Batteriematerialien? Also Kobalt haben Sie gerade schon erwähnt, spielt wahrscheinlich in Zukunft keine so große Rolle mehr. Lassen wir das vielleicht mal außen vor. Aber wie ist das bei Nickel? Haben Sie Russland erwähnt?
Es gibt im Minuspol, gibt es Graphit. Ja, Graphit ist eigentlich das ist ja das schwarze Zeug, was wir im Bleistift drin haben. Und das ist eigentlich auch ein Mineral, obwohl es Kohlenstoff ist, reiner Kohlenstoff. Und das kommt zum allergrößten Teil aus China im Augenblick. Auch aus der Abhängigkeit möchte man sich gerne lösen. Geopolitisch ist das ein sehr starkes Argument. Deshalb versucht man denn oder macht man schon seit einiger Zeit, dass man Prozesse entwickelt, um diesen Graphit, das ist ja Kohlenstoff, künstlich herzustellen. Und das geht auch. Also das geht aus organischen Vorläufersubstanzen bis hin zur Restbiomasse. Also je nachdem, was man da verwendet, bekommt man unterschiedliche Eigenschaften, aber das geht. Und der Preis dieses sogenannten synthetischen Graphits ist mittlerweile auch durchaus konkurrenzfähig zu dem natürlichen Graphit, sodass wir auch da unsere Abhängigkeiten abschütteln können.
Herr Galli, nächste Frage für Sie. Ein großes Problem sieht die EU ja bereits seit Jahren in der Konzentration der Abbaustätten. Wir haben es jetzt gerade gehört, Nickel zum Beispiel in Russland. Diese Lagerstätten sind zum Teil außerhalb der EU. Kann die Batterieverordnung hierfür Abhilfe schaffen oder wie begegnet die EU da diesen Abhängigkeiten? Die ja auch in Zukunft tatsächlich irgendwie bestehen werden, auch nicht nur für Batterien.
Da gibt es 2 wichtige Punkte. Also zum ersten natürlich, okay, gut, wie schaffen wir eine strategische Unabhängigkeit? Und dafür ist einfach ja das Zeichen der Stunde gerichtet auf die Kreislaufwirtschaft, ne? Dass wir auch schauen, okay, wie schaffen wir die Batterien kreislauffähig? Wie schaffen wir ein hochwertiges Recycling, ne, das wirklich hochwertiges Material auch wieder produziert, ne? Da haben wir, also sagen wir zum Beispiel auch, wir wollen eben dann recyceltes Material wieder mit drin haben, ne, um die Industrie auch in diese Richtung zu bekommen. Also das ist der eine Bereich, dass wir sagen, okay, gut, wir müssen einfach die Rohstoffe, die wir haben, auch im Kontinent behalten. Der andere Bereich, zielt eben darauf ab, dass wir sagen, die Batterienverordnung, die gilt für alle Unternehmen, die Batterien auf dem europäischen Markt verkaufen wollen. Ne? Das heißt, es richtet sich jetzt nicht nur an Batterienhersteller in Europa, sondern jeder andere Batterienhersteller auf der Welt, wenn er auf dem europäischen Markt verkaufen möchte, muss sich an diese Regeln halten.
Entschuldigung, da muss ich kurz einhaken. Also die Frage war ja eher, wie kommen wir zum Beispiel an das Nickel ran? Also wenn wir hier Batterien bauen wollen, vielleicht noch mit Nickel, dann ist es ja die Frage, wie können wir diese Rohstoffe bei einer großen Unabhängigkeit überhaupt noch beziehen? Also wirkt da überhaupt diese Batterienverordnung oder ist sie eigentlich machtlos?
Also wie gesagt, also klar, natürlich stehen wir in Konkurrenz in einem auf einem Weltmarkt. Ich würde trotzdem sagen, dass der europäische Markt als der größte Markt, also der größte Binnenmarkt auf diesem Planeten schon auch sehr attraktiv ist. Also ich würde nicht sagen, dass wir handelspolitisch da vor großen Herausforderungen stehen. Also klar, mit Blick nach Russland Moment und speziell Nickel natürlich schon. Geht's aber auch immer darum, okay, gut, möchte ich denn dieses Nickel, das halt tatsächlich unter Umwelt- und menschenrechtsverachtenden Bedingungen gesourced wurde, möchte ich das überhaupt? Und ja, da stehen wir dann natürlich auch wieder vor der Frage, okay, wollen wir die Produktion bei uns in Europa vorantreiben? Ne? Und ich glaube eben, dass, also jetzt nicht nur für das Mining, sondern die gesamte Batterienproduktion in Europa durch die Batterienverordnung absolut gestärkt wird, ne? Weil unsere Unternehmen hier natürlich schon lange compliant, ne? Die halten sich natürlich schon in der Regel wesentlich länger an hohe Standards, hohe Umweltstandards, ne? Das heißt, das ist wirklich, deren Rolle ist es hier jetzt quasi Marktführerinnen zu werden und ja, wirklich eine europäische Produktion aufzubauen, und ich bin mir sicher, dass die Batterienverordnung dafür ein richtiger Booster ist.
Herr Fichtner, wir würden gerne mal einen Batterietyp herausgreifen. Das hat uns etwas überrascht, nämlich Bleisäurebatterien. Wir kennen sie alle als die Starterbatterien in Autos. Die wurden jetzt in der Verordnung nicht verboten. Uns ist allen klar, da ist das giftige und umweltschädliche Schwermetall Blei drin. Sehen Sie darin ein Problem oder ist das eigentlich aufgebauscht?
Naja, ein Problem ist es immer dann, wenn das Blei in die Umwelt gelangt. Ja, auch die Schwefelsäure ist ziemlich unfreundlich. Dass die Frage ist, ob das passiert und wo das passiert, in welchem Umfang. Eigentlich sind wir bei der Bleisäurebatterie in einer Situation, wie wir sie uns bei der Lithium-Ionen-Batterie gerne wünschen möchten oder wie wir sie uns wünschen. Da haben wir nämlich eine Recyclingquote, die nahe bei 100% liegt. Das liegt einfach daran, da gibt es ein Pfandsystem, da muss am Anfang halt 7,50 Euro gezahlt werden und dann gibt man die auch wieder ab. Das heißt, da gibt es einen konkreten Anreiz. Ich bin jetzt nicht so genau informiert über das Recycling der Batterien, weil da gibt es auch Stimmen, dass das teilweise in Afrika gemacht würde oder sowas. Und da müsste man sich mal das genauer anschauen. Aber von der Recyclingquote sind wir hier nahezu perfekt. Und da ist ja, ich meine, gut, natürlich gibt es immer wieder Unfälle. Jeder stärkere Crash in einem Auto kann dazu führen, dass die Batterie aufplatzt und dann läuft die Soße raus. Und das ist natürlich eine Kontamination. Ja, auch die klassische Autotechnik birgt Gefahren in der Hinsicht. Aber das ist, würde ich mal sagen, eher die Ausnahme.
Naja, vielleicht regelt es ja tatsächlich auch in Zukunft der Markt. Wir haben ja schon, Sie haben das, glaube ich, mal in einem anderen Podcast mal angekündigt, Natrium-Ionen-Batterien, vielleicht werden die in Zukunft ja die Bleisäure-Batterien ersetzen.
Das könnte sein, aber auch da müssen wir natürlich Wege finden, wie wir die recyceln. Bei Blei ist natürlich Blei ein Wertstoff, der dann auch von dem Recycler sozusagen wieder in Geld umgewandelt werden kann. Bei den Natrium-Ionen-Batterien ist es natürlich so, dass wir hier in gewissem Sinne in Zielkonflikt geraten, weil bei der Bleibatterie haben wir das Blei als Wertstoff drin, der Recycler macht den dann zu Geld, ganz klar. Jetzt wollen wir aber Batterien bauen, die auf der Basis von kostengünstigen, häufig vorkommenden, ungiftigen Rohstoffen basieren. Da ist natürlich der Business Case in dem Falle nicht mehr da. Das heißt, das muss man dann anders abfangen, und das ist natürlich auch eine Aufgabe an die Politik und an die Regulierer, hier entsprechend aktiv zu werden.
Eine andere Aufgabe für die Politik war die Festschreibung der CO2-Höchstwerte, die bei Produktion von Batterien sozusagen herrschen sollen demnächst. Was steht denn in der Verordnung jetzt drin, die CO2-Höchstwerte, Herr Gallet, wie sind die denn dort sozusagen festgelegt worden?
Die gibt es tatsächlich noch gar nicht. Wir erinnern uns ja alle, was am 31. Dezember letztes Jahr passiert ist. Da hat die Kommission einen delegierten Rechtsakt durchgesetzt für die Taxonomie und möchte damit auf einmal Atomkraft und Gaskraft grün labeln. Das ist ein delegierter Rechtsakt. Ne? Ein delegierter Rechtsakt heißt, dass das Parlament da quasi nicht mitspricht, sondern dass das Parlament an die Kommission, eine Kommission ist ja quasi so die europäische Regierung, dass das Parlament das delegiert an die Kommission. Ne? Und genauso ist es mit dem CO2-Fußabdruck für die Batterien. Ne? Wir haben da jetzt selber noch keine Zahlen festgelegt, sondern haben das an die Kommission abgegeben, dass die das eben untersuchen soll, was da möglich ist. Und das soll ungefähr so laufen, ne? Dass es natürlich so ein bisschen nach Best Practice geht. So. Also was ist möglich? Und dann sorgen wir dafür, dass die, die davon am weitesten entfernt sind, dass die den Marktzugang verlieren. Ne? Das heißt, we kick the polluters out. Ne? Das heißt, wir überlassen das letztendlich am Ende schon der Industrie, so nach dem Best Practice und sagen einfach immer, okay, die dreckigsten, die dürfen nicht mehr mitmachen und müssen sich bessern.
Das heißt, wir sprechen über Standortvorteile hier in Europa. Unternehmen, die sich in Skandinavien, Sie haben gerade Northvolt angesprochen, haben plötzlich Vorteile, was das angeht, als jetzt beispielsweise Batterieanlagen, die in Polen stehen.
Batterieanlagen in Polen, die können genauso gut plus AAA-Rating bekommen, wenn sie den CO2-Ausstoß in der Produktion senken.
Überzeugt Sie das Effekt, ne?
Also unabhängig davon, ob es da Regulierungen geben wird oder nicht, ich spreche ja gelegentlich auch mit Industrieleuten. Und der Punkt, dass man erneuerbare Energien in der Produktion verwendet, der ist schon längst angekommen. Also mittlerweile ist die lokale Verfügbarkeit erneuerbarer Energie für einen Produktionsstandort ein sehr entscheidendes Auswahlkriterium, neben der Verfügbarkeit vielleicht von EU-Fördergeldern, keine Ahnung. Aber es ist einer der Gründe, weshalb die großen Batterieansiedlungen im Augenblick auch im Norden stattfinden, weil da als lokal deutlich mehr erneuerbare Energie verfügbar ist als zum Beispiel in Bayern. Ja. Und das ist, glaube ich, was im Augenblick jetzt nicht nur im Batteriebereich, sondern generell in der Industrie ankommt. Also wenn man die Industrieführer mal hört, dann haben die ja mittlerweile fast ein Wettrennen umeinander, wie schnell sie jetzt ihre Firma klimaneutral machen. Das war ja vor 10 Jahren, hat sich das noch ganz anders angehört. Und die wetteifern regelrecht darum und suchen sich da auch die besten Standorte aus. Und ich kann mich sehr gut erinnern, genau das, was der Herr Gallet gesagt hat. Wir haben uns vor 3-4 Jahren etwa bei der Kommission getroffen in Brüssel. Und da wurde beratschlagt, ja, wie können wir es denn schaffen in Europa, dass wir uns von dieser Übermacht China lösen und wie schaffen wir es denn, einen eigenen Fuß auf den Boden zu kriegen, der mächtig genug ist, um zu bestehen. Und da haben wir gesagt, ja, wir müssen grüne Batterien fordern. Das ist das haben wir ihnen im Augenblick voraus oder können voraus haben und müssen das praktisch, müssen mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir müssen in die Kreislaufwirtschaft rein. Wir müssen die Umweltfreundlichkeit bei der Produktion verbessern. Ja, und wir müssen unserem Standort dabei noch gleichzeitig einen Vorteil verschaffen.
Ein wichtiger Aspekt ist die Kennzeichnungspflicht, Herr Gallet. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Das ist, glaube ich, dieser Batteriepass, so wie ich das verstanden habe, oder sind das unterschiedliche Dinge?
Das sind unterschiedliche Dinge. Also die Kennzeichnungspflicht, da geht es tatsächlich darum, dass man Informationen direkt und einfach zugänglich an Verbraucherinnen und Verbraucher übermittelt. Ne? Also zum Beispiel, dass nicht wieder aufladbare Batterien ein klares Label nicht wieder aufladbar bekommen. Ne? Oder dass man über gefährliche Substanzen darin informiert oder meinetwegen auch eine durchschnittliche Lebensdauer, all sowas, ne? Dass quasi Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich eine informierte Kaufentscheidung treffen können. der Batteriepass, also der Battery Pass, also der Digital Product Passport quasi, das ist quasi so eine digitale Akte, die soll vor allem der Industrie zur Verfügung stehen. Ja, das heißt, also klar, ne, wenn ich angenommen, ich bin jetzt ein Batterie-Recycling-Unternehmen, dann muss ich natürlich wissen, was für Stoffe sind da drin in dieser Batterie. Und all sowas wird quasi auf diesem Batteriepass verankert. Hoffentlich auch die Due Diligence, ne, das heißt die Nachverfolgbarkeit der Rohstoffe, um einfach da auch nochmal eine größere Transparenz zu schaffen.
Jetzt haben wir uns schon im Vorfeld drüber Gedanken gemacht. Herr Fichtner, ist es möglich, theoretisch, wenn man jetzt ein Material in einer Batterie hat, zum Beispiel Kobalt oder Graphit, dass man über Isotope das sozusagen untersucht und dann zurückführt auf eine gewisse Mine oder zumindest eine Region und so sozusagen auch mal die Regulatorik sozusagen dort gewährleistet, dass man eben nicht grün draufschreibt und es ist eben doch irgendwo abgebaut unter widrigen Umständen. Also ist das auch irgendwo da angedacht oder möglich zumindest?
Naja, man kann es einer gewissen Region zuweisen. Das ist ja Standard in der Archäologie. Ja? Oder wenn da irgendwo alte Münzen oder Edelmetalle irgendwo auftauchen, dann kann man anhand vom Isotopenmuster sehen, aus welcher Region die stammen. Man kann auch bei bestimmten Substanzen am Isotopenmuster erkennen, inwieweit sie industriell prozessiert worden sind. Interessanterweise macht man das beim Wein so. Dann, wenn man das Isotopenmuster des Wasserstoffs sich anschaut, dann kann man feststellen, ob der Wein gezuckert worden ist vorher oder nicht. Das ist vielleicht ein bisschen ein exotisches Beispiel im Vergleich dazu, aber das zeigt, dass man über die chemische Analytik hier sehr, sehr viel machen kann. Ob man das jetzt genau unterscheiden kann zwischen der staatlichen Mine und irgendeinem einem Familienbetrieb, der direkt nebendran seine Löcher gräbt. Das wage ich zu bezweifeln, aber Regionen kann man da schon unterscheiden.
Jetzt hat Herr Gallet gerade angesprochen, auch die Lebensdauer von Batterien ist dort in der Kennzeichnungspflicht festgelegt. Ist das nicht eigentlich schwierig, weil jeder Nutzer irgendwo seine Batterien anders behandelt? Oder welche Informationen kann man über Lebensdauer generell sozusagen dort geben? Oder ist das nicht dann doch abhängig, wie man sie behandelt?
Naja, letzten Endes ist es aber so, dass man die Lebensdauer versucht dadurch abzuschätzen, dass man die Batterie, die kann man ja praktisch nur von außen anfassen, an den Polen, sage ich mal, dass man da also eine Messung vornimmt, die so ein bisschen darauf abzielt, ob sich im Innern irgendwelche Schichten gebildet haben, Ablagerungen, die den Widerstand erhöhen und so weiter, den Lithiumtransport behindern. Da muss man allerdings auch sagen, und das ist völlig richtig, das hängt alles auch ein bisschen davon ab, nach welchem Schema gealtert wurde. Das heißt, ist die Batterie jetzt gealtert, weil sie ständig zu heiß gelagert worden ist? Ist sie gealtert, weil sie, sagen wir, obwohl sie in der Garage stand, halt irgendwie 20 Jahre da rumstand? Das sind, oder weil sie ständig schnell geladen wurde? Das sind alles Sachen, die zu leicht unterschiedlichen Ausprägungen dieses Effekts führen. Und ich sag mal, man kann eine Alterung abschätzen, aber allerdings mit einer gewissen Fehlerbandbreite.
Viele Batterien kommen ja heutzutage noch aus Asien. Also wenn man heutzutage ein E-Auto kauft, dann sind das meistens noch asiatische Batterien. Wie würde denn die EU in Zukunft sozusagen diesen nicht grünen Batterien aus Asien begegnen? Sprechen wir da über konkrete Zölle? Sie haben jetzt gerade gesagt, die schmutzigen Hersteller bestrafen. Wie sieht das aus? Einfuhrstopps oder Zölle oder wie macht man das?
Also ja, tatsächlich, es gilt tatsächlich so, wer die Regeln nicht erfüllt, der bekommt keinen Marktzugang. Ne? Das heißt, die dürfen hier auch nicht verkauft werden. In der Umsetzung ist es natürlich eine Herausforderung, so, ne? Weil es, weil die Institutionen in vielen Nicht-EU-Ländern natürlich nicht so stark sind, ne? Und die Durchsetzung ja dann auch wieder bei den nationalen Behörden liegt. Aber trotzdem gilt es ja trotzdem, ne? Es gelten die gleichen Regeln für die Hersteller im EU-Ausland wie im EU-Inland. Ne? Das große Ziel ist aber natürlich, eine europäische Batterienproduktion aufzubauen. So, ne? Damit wir eben erstens kontrollieren können, dass wir complyen und eben auch einfach in diese strategische Unabhängigkeit kommen.
Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Recycling. Das haben Sie vorhin schon mal angesprochen. Ein großer Eckpfeiler dieser Verordnung logischerweise. Welche Sammelquoten werden denn da angestrebt?
Also bisher haben wir angestrebt, bis 2030 70%. Genau, das ist jetzt gerade die Quote, die wir vom Europaparlament festgelegt haben. Wir haben auch die Kommission dazu beauftragt, ne, bis 2025 eben zu überprüfen, inwiefern sich ein Pfand umsetzen lässt, um diese Sammelquote natürlich auch nochmal zu erhöhen, ne, damit Verbraucherinnen und Verbraucher auch wirklich einen Anreiz haben, diese Wertstoffe auch wieder dem Kreislauf zuzuführen.
Das ist interessant, das gibt es ja tatsächlich bei Bleibatterien auch schon mit 7,50 Euro. Wäre sowas theoretisch denkbar, auch für Lithium-Ionen-Batterien? Herr Fichtner, Sie haben immer darauf hingewiesen, dass die großen Bestände, die jetzt bei uns allen irgendwo noch auf dem Dachboden liegen, dass gerade die noch sehr viel Kobalt enthalten.
Ja klar, weil die Handy-Akkus, Notebook-Akkus halt in ihrem Pluspol meistens 100% Kobaltoxid enthalten. Ja. Es ist ja auch so, dass das weltweit vom Kobalt nur 8 oder 9% in Auto-Akkus geht, während 35-36% in Handys und Notebooks landen. Das heißt, da ist wirklich eine große Quelle, die man anzapfen kann, auf jeden Fall.
Jetzt geht diese Batterie beispielsweise zu einem Recycler. Was sind denn die größten Herausforderungen bisher, mit denen große Recycler noch zu kämpfen haben, wenn dann beispielsweise Smartphones oder vielleicht Laptops oder auch die ersten E-Auto-Akkus sozusagen zurückgeführt worden? Was sind noch die Probleme?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wenn man fragt. Also tatsächlich ist es so, also ich höre das ja auch immer, dass es heißt, ja, in Europa die Batterien, das ist ja eigentlich nur Elektroschrott und die werden ja nicht recycelt oder sowas. Es gibt nach meiner Kenntnis 38 Batterierecycler in Europa. Der größte im Augenblick ist die Firma Umicore in Belgien. Die haben eine Anlage, die können bis zu 50.000 Tonnen pro Jahr recyceln. Das läuft dann so, dass die Batterien erstmal geschreddert werden. Und da ist es eigentlich egal, ob das ein Handy-Akku ist oder ein Auto-Akku. Der wird hinterher zu kleinen Teilen vermahlen und die werden im Hochofen aufgeschmolzen. Es sind ja auch noch brennbare Teile in der Batterie drin, Kohlenstoff und der Elektrolyt, und die helfen so ein bisschen bei der Verbrennung mit. So, dann kriegt man die Metalle in einem geschmolzenen Block am Ende raus und muss sie dann halt wieder chemisch und metallurgisch praktisch der Neusynthese zuführen. Das ist aber ein ziemlich aufwendiger Prozess. Ja, und deshalb versucht man schon seit einiger Zeit, das mit viel weniger Energieeinsatz und direkter zu machen, und zwar im Sinne des sogenannten Upcyclings. Das heißt, man weiß, dass die Materialien in der Batterie oft noch sehr lange halten würden, ja, dass sie halt nur vielleicht irgendwie belegt sind von irgendeiner Bremsschicht, sage ich mal. Und wenn man, ich sag mal, die Batterie von einem Roboter öffnen lässt und holt dann die Innereien raus, da sind dann diese beschichteten Folien drauf, dann wird diese schwarze Schicht, die wird dann abgestreift, gesammelt, dann gibt es einen eigenen Fachbegriff, nennt sich schwarze Masse, Black Mass. Die kommen dann an eine Chemiefirma und die trennen dann die Bestandteile nochmal auf und führt dann die Aktivmaterialien der Neuverwertung zu. Da muss man nicht ganz runter zum geschmolzenen Metall, sondern man lässt die Substanzen, wie sie ist, wäscht sie irgendwie und bringt die zurück in den Prozess. Das ist allerdings tatsächlich eine Herausforderung, weil die Materialien alle unterschiedliche Alterungsprozesse durchlaufen. Und man muss dann schauen, welche Materialien man wie wiederverwenden kann. Das ist ein großes Forschungsthema derzeit.
Herr Gallet, welche Recycling-Effizienz und welche Verwertungsquoten sind denn geplant in der neuen Regelung?
Was die Recycling-Effizienz angeht, da haben wir im Parlament ziemlich ambitionierte Ziele gefordert, ne, die aber auch quasi technisch möglich sind. So geht es zum Beispiel für Recycling-Ziel für Lithium-Batterien für 2025 liegt bei 65%. Ne? 75% des durchschnittlichen Gewichts von Bleisäure-Batterien soll recycelt werden, 65% des Gewichts von, Lithium-Ionen hatten wir gerade schon, dann 80% des Gewichts von Bleisäure-Batterien ab 2030. Ne, wir haben da quasi so eine Stufung eingeführt, also zunächst im Jahr 25 und dann im Jahr 35 nochmal gesteigert. Wichtig dabei auch vor allem eben die Verwertungsquoten, ne, dass wir eben bis 2030 von Kupfer, Kobalt, Blei und Nickel 90% recycelt haben wollen. Das ist gerade das Ziel, um eben auch wirklich dafür zu sorgen, dass wir volkswirtschaftlich hin zu dieser Kreislaufwirtschaft kommen.
Das ist ja zu erhoffen, dass wir sozusagen einen Großteil von den Materialien dann zurückgewinnen können. Herr Fichtner, jetzt stelle ich mir vor, in 10 Jahren steckt in einer neuen Batterie, einer neuen verkauften Batterie, tatsächlich anteilig dann schon mal benutztes Kobalt, vielleicht nicht mehr, aber vielleicht Nickel drin, Lithium, wäre ja zu wünschen. Schlägt sich das denn auf die Leistungsfähigkeit, auf die Performance der Batterie nieder oder ist das im Prinzip für den Verbraucher kein Unterschied?
Ich glaube, das ist noch nicht ganz klar. Ja, das ist Gegenstand der Forschung im Augenblick. Es gibt Materialien, die werden wir in der Batterie selber schwer wiederverwenden können, wie zum Beispiel der Graphit. Der Graphit, wenn man sich dann so vorstellt als Blätterteigstruktur, dann geht die so am Ende auf und entblättert sich quasi. Das kann man auch nicht einfach so reparieren. Da müsste man diese Körner nochmal mechanisch klein malen und so weiter. Andere Substanzen, beim Eisenphosphat zum Beispiel, da ist eigentlich meines Wissens bekannt, dass das praktisch keine Veränderungen durchläuft, dass es sich da eher um so Ablagerungen an der Oberfläche handelt, die man dann so entfernen muss. Und dann ist natürlich die Frage bei diesen ganzen Behandlungen, dass man die Materialien auch nicht schädigt. Das ist ein nettes Forschungsthema. Da tummeln sich im Augenblick eine ganze Menge Leute. Da tut man auch was Gutes, wenn man Fortschritte erreicht. Ich glaube aber, dass vieles, vieles, vieles möglich ist, dass wir da Lösungen finden werden.
Herr Fichtner, ein Teil dieser Verordnung ist auch Second Life, das wird da erwähnt, also die Zweitnutzung der Batterie. Das ist tatsächlich in unseren letzten Podcast-Folgen so eine Kontroverse gewesen. Wir hatten hier einen Anbieter von Heimspeichern, Dr. Wollersheim im Podcast und auch Dr. Buchert vom Öko-Institut. Die sehen das sehr, sehr kritisch und widersprechen eigentlich vehement, dass tatsächlich irgendwann Antriebsbatterien aus E-Autos, die ausrangiert wurden, nochmal als Heimspeicher genutzt werden. Ist das tatsächlich aus Ihrer Sicht realistisch, dieses Second Life?
Also ich verstehe die Argumente. Die sagen natürlich, wenn wir heute eine gebrauchte Autobatterie einem Privatmann verkaufen wollen und der Privatmann rechnet damit, dass der irgendwie noch 10, 15 Jahre locker läuft, das Ding, und auch sicher läuft und mit einer hohen Kapazität, dann wird es uns schwer möglich sein, das mit so einer Second-Life-Batterie hinzubekommen. Das kann ich verstehen. Ich kann aber auch mir vorstellen, dass man größere Einheiten baut, wo es dann auf diese Details nicht so sehr ankommt. Und da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man so als Puffer an einem Windpark oder an einer PV-Fläche dass man da sowas einsetzt. Ja, da, das ist dann auch unkritisch, das ist im Freien, selbst wenn es da zu einem sicherheitsrelevanten Vorkommenfall kommen würde, würde da kein allzu großer Schaden entstehen. Außenrum in einem Privathaus ist das wieder was anderes. Ne? Deshalb würde ich mal sagen, ja, ich kann es mir vorstellen, aber nicht für alle Anwendungen.
Okay, dann sind wir sehr gespannt, wie das in Zukunft wird. Damit sind wir am Ende unserer Folge heute angekommen zu der neuen EU-Verordnung zu den Batterien. Vielen Dank für Ihre Ausführungen, Herr Fichtner, Herr Gallet. Schön, dass Sie da waren, hier am Helmholtz-Institut uns besucht haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, E-Mails wie immer an patrick.rosen@kit.edu oder an daniel.messling@kit.edu. Twitter-Diskussionen gerne über den Hashtag geladenpodcast und über die Kanäle Helmholtz-Ulm oder Clusterpolis. Ansonsten, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie sie doch sehr gerne. Und ja, damit alles Gute, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Tschüss und danke.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Dieser Podcast wurde produziert vom Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, kurz CELEST, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie, der Universität Ulm und des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg. Musik.